Wisst ihr, was ich mir von Herzen wünsche für uns, was ich mir von Herzen wünsche für dich? Dass du die Kraft dieses Namens Jesus in deinem Leben tagtäglich erfährst. In deinen Höhen und Tiefen, dass du in deinen Höhen mit ihm die feierst und dir in deinen Tiefen bewusst ist, er geht mit dir durch. Und unabhängig davon, ob du gerade siehst, wie er wirkt, wie ich es vorhin gesagt habe, vertraue ihm, es lohnt sich. Ich bin dankbar, jetzt nach 3 Wochen oder 3 Sonntagen wieder hier sein zu dürfen. Wir hatten eine gute Zeit gehabt, wir haben uns erholt, würde ich jetzt gar nicht sagen, weil es gab nicht so viel zu erholen. Es war jetzt nicht so, dass man mit dem letzten Atemzug, den man hatte, in den Urlaub rein gekrochen ist, sondern mit erhobenen Hauptes, und wir haben es genießen dürfen, und Gott hat uns trotzdem eine wirklich schöne Zeit geschenkt in Kroatien und dann nochmal auf eine Hochzeit von meiner Nichte. Und dennoch, bei all dem, wenn ich unterwegs bin, merke ich immer wieder, wie schön ist es, wenn man eine Gemeinde hat, wie schön ist es, wenn man Geschwister hat, wie schön ist es, wenn man weiß, da ist ein Ort, wo Menschen mich als ein Teil von sich sehen. Und so war das letzte Woche auch bei mir. Ich war ganz frustriert, ich war entmutigt mal wieder. Ich bin so oft entmutigt, und es ist kein Wunder, warum in der Bibel 365 Mal steht, hab keine Angst oder fürchte dich nicht. Also es kommt immer wieder vor, weil das menschliche Herz so schnell da hineinschlittert. Und ich habe das Gott hingelegt morgens, und es hat nicht lang gedauert. Und ich bekomme 2 WhatsApp-Nachrichten von Menschen, die mich ermutigen, die mir Mut zusprechen in meiner Situation, die mich bestätigen. Und ich habe gedacht, wie schön ist das, eingebunden zu sein in eine Gemeinschaft von Gläubigen, zu wissen, man geht diesen Weg mit Jesus nicht alleine, sondern mit anderen zusammen. Und ihr Lieben, das, was vor uns liegt, wird es umso mehr zeigen, ob wir miteinander verbunden sind oder nicht. Wir müssen verbunden bleiben. Je enger, desto besser. Ich möchte jetzt aber trotzdem im Predigen anfangen. Das war nämlich noch nicht Teil meiner Predigt. Wir beschäftigen uns jetzt seit 3 Wochen mit der Bergpredigt. Wir haben dem Ganzen den Titel gegeben, nicht von dieser Welt. Denn das, was Jesus da verkündet, seine sogenannte Antrittsrede, wie manche das nennen, oder Regierungserklärung, das stellt so vieles auf den Kopf, was wir Menschen so von unserem Inneren meinen, so müsste es doch sein. Und wir lesen in ersten 2 Versen, Kapitel 5, Folgendes. Als er, also Jesus, die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sprach. Ich möchte uns mal ein bisschen hineinnehmen, wo Jesus das hineingesprochen hat. Kapitel 5, das ist relativ am Anfang seines Dienstes. Jesus war bis zu seinem 30. Lebensjahr eigentlich fast untergetaucht, hat ein normales Leben gelebt. Und erst dann tritt er in Erscheinung, er lässt sich taufen, wird in die Wüste geführt und muss dort einige Prüfungen bestehen und kommt mit Gottes Kraft ausgerüstet in seinen Dienst hinein und tut dann schon Zeichen und Wunder im 4. Kapitel. Und die Leute merken, oh, ist das vielleicht der Messias? Das ganze jüdische Volk hat darauf gewartet. Der Messias taucht auf, unser Retter, unser Erlöser. Und er macht erstmal klar, okay, ja, das bin ich. Also er macht das noch nicht so klar, aber er sagt ihnen, hey, mein Reich, das hat folgende Bedingungen. In meinem Reich soll es folgendermaßen zugehen. Er erwählt sich Schüler, die bei ihm sein sollten. Menschen, die er ausbilden wollte. Und das ist auch für uns immer so wichtig zu verstehen. Wir sind Schüler. Wir sind Auszubildende bis zu unserem Lebensende. Wir sind immer Lernende. Und diese Schüler, da vermittelt er die Prinzipien des Reiches Gottes. Und er schmeißt nicht alles über den Haufen, was vorher gelehrt wurde, sondern er stellt das, was Menschen aus den Geboten Gottes gemacht haben, auf den Kopf, oder soll man lieber sagen, er stellt es wieder auf die Füße. Er gibt ihnen das richtige Verständnis für das, was die religiösen Führer der damaligen Zeit daraus gemacht haben, ein religiöses, unbarmherziges System, wo der Mensch nicht gezählt hat. Er lehrt und lebt keine Religion, sondern eine Beziehung zu einem Gott lehrt er, dem es darum geht, wie es in unserem Herzen aussieht. Diese Regierungserklärung fängt er an mit diesen Worten, selig sind, das hat man schon viele gehört. Oder man kann es auch übertragen ins heutige, glücklich sind. Und damit sagt er nichts Neues. Damit sagt er nichts Neues, denn schon im Alten Testament haben Menschen das so gesagt. Glücklich sind, das können wir lesen im Psalm 1, Vers 1, glücklich der Mann, komm mal die Frau, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust, seine Freude hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt, nachdenkt, Tag und Nacht. Oder Jeremia 17, Vers 7 sagt es auch, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Und wenn wir uns die Predigt anschauen, die Bergpredigt anschauen, dann will Jesus genau daran anknüpfen. Es geht nicht darum, einem religiösen System zu dienen. Du sollst und du musst und du sollst und du musst und du sollst und du musst. Es geht nicht darum, einem ewig nörgelnden Gott alles recht zu machen. Es geht darum, das Leben zu leben, das Gott für seine Geschöpfe bestimmt hat. Und das wollte er ihnen wieder klar machen. Deswegen, nicht von dieser Welt. Ja, das, was die Menschen aus diesen Gesetzen gemacht hat, das stellt er wieder auf den Kopf und sagt, Leute, so soll es eigentlich laufen. Das ist die Idee dahinter. Gott ist es wichtig, dass seine Geschöpfe, dass du und ich, dass wir gesegnet und dass wir auch glücklich sind. Das Reich Gottes wird in Römer 14, Vers 17 beschrieben als das Reich des Friedens, als das Reich der Gerechtigkeit und das Reich der Freude. Ein Reich, wo du sagst, mein Reich, das ich jetzt hier aufbauen werde, welcher Politiker würde das sagen? Das soll ein Reich der Freude sein. Das ist schon irgendwie nicht von dieser Welt. Das würde doch kein Politiker sagen, nein, würdest du einen Wohlstand haben, wir sollen alle das haben und jenes haben und Sozialversorgung. Aber er sagt, nein, 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 das Ziel meines Reiches ist, dass es soll ein Reich der Freude sein. Das ist mir so wichtig, dass wir das auch erkennen als Christen, gerade in der jetzigen Zeit, wo so viele meckern und jammern und mosern. Und das ist auch richtig an der richtigen Stelle. Wir dürfen doch nicht denken, dass das Meckern und Mosern verboten wäre. Aber unser Herz soll davon nicht erfüllt sein, sondern von Freude erfüllt sein. Jesus erklärt, was die Bedingungen sind, die uns Eintritt in dieses wunderbare Reich verschaffen. Und, oh Wunder, es sind keine Regellisten, die uns hineinbringen. Es sind keine Gesetze, Vorschriften, sondern es ist eine Erkenntnis, eine Haltung, die er hier klar macht. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. In einer anderen Übersetzung heißt es, selig sind die geistig Armen. Aber man kann auch übertragen und übersetzen, selig sind die, die erkennen, ich brauche Gott. Ich brauche ihn. Ich kann es nicht, die ganzen Regeln erfüllen. Ich kann es nicht, ich schaff's nicht. Josef Ratzinger sagte, die Seligpreisungen verlangen Bekehrung. Eine innere Umkehr von der spontanen Richtung, in die wir Menschen gehen möchten. Die spontane Richtung als Mensch ist immer, ich will alles richtig machen, ich will alles ordentlich machen. Ich will mir mein Heil erkaufen. Ich will mir meinen Eintritt erkaufen in das Reich Gottes. Vergiss es. Glücklich sind die, erkennen, dass sie Gott brauchen. Marco hat die Frage gestellt, wie werde ich glücklich? Wer umkehrt und unter der Herrschaft Gottes lebt, vor 2 Wochen haben wir es gehört, der findet wahres Glück. Dort werden die tiefsten Sehnsüchte von uns Menschen gestillt. Im ersten Schritt ist es eben nicht unser Tun, das uns zu glücklichen Menschen macht, sondern in erster Linie ist es unser Eingeständnis unserer Bedürftigkeit vor unserem Schöpfer, dass wir uns das eingestehen. Und aus diesem Eingeständnis kommt Gottes Zuspruch. Herzlich willkommen in meinem Reich. Du hast es verstanden, du hast dich gedemütigt, du hast gesagt, ich brauche dich, Gott. Und damit schließt sich für dich eine Tür auf des Glücks und der Freude. Aber natürlich, in diesem Reich kommt auch ein Anspruch einher. Natürlich. Aber nicht, dass der Anspruch erstmal kommt und dann der Zuspruch, sondern so rum ist so, wie Jesus es wollte. Und dann hat David letzte Woche gefragt, wie nehme ich Einfluss? Wie nehme ich Einfluss in einer Krise? Das Bewusstsein für den Reichtum bringt etwas in diese Welt. durch uns. Es bringt Geschmack in die Welt, oder er hat auch von der Bewahrung gesprochen, die wir als Christen dieser Welt geben, Schutz. Es bringt aber auch Licht in die Dunkelheit, denn Jesus spricht den Menschen zu, die sich ihrer Bedürftigkeit bewusst sind, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und dann hat er die Frage nochmal gestellt, wie nehmen wir Einfluss? Und was ganz einfach, und ich fand es so genial, mir wurde es neu bewusst, sei nüchtern und sei besonnen, gerade jetzt in dieser Zeit. Und er hat einige super Tipps rausgehauen letzte Woche, die werde ich jetzt nicht wiederholen, sondern schaut sie euch gerne in der Predigt von letzter Woche an. Richtig, richtig gute Tipps, wie du nüchtern, wie du besonnen sein kannst, wie du Einfluss nehmen kannst in einer Krise. Jesus spricht also über die Haltung in Matthäus 5, Vers 1 bis 16, die es braucht, um in sein Reich zu kommen. Er spricht über den Einfluss, den solche Menschen haben. Und ab Vers 21 nimmt er die Gesetze des Alten Testamentes und verschärft sie nochmal, indem er klar macht, dass all unser Tun seinen Ursprung in unserem Herzen hat. Dass all unser Tun einen Ursprung in unserem Herzen hat. Und dass das, was Gott wirklich wichtig ist, in unserem Herzen beginnen muss. Doch darüber handelt die nächste Predigt. Heute geht es um was anderes. Heute geht es um den Gedanken der wahren Größe. Und da lesen wir Matthäus 5, Vers 17 bis 20. Meint nicht, sagt Jesus, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich versichere euch, ich bestätige euch, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota, das ist der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet, oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Der erste Punkt, den ich hier rausgezogen habe aus dieser Passage ist, Gottes Wort bleibt gültig. Jesus macht seinen Zuhörern klar, das Alte Testament, das Gesetz und die Propheten, ist göttlich inspiriert, von Gott eingegeben. Es sind Gottes Anweisungen zu einem gesegneten Leben und sie bleiben unveränderlich. Und da müssen wir uns fragen, ja, schlägt sich damit Jesus denn nicht auf die Seite der Pharisäer, der religiösen Führer, ja, die damals alles bis ins Kleinste hinein befolgt haben wollten, selbst von den Küchenkräutern den zehnten Teil abzugeben. Die Menschen wurden geknechtet, sie wurden geknebelt. Der Mensch war selber schlussendlich egal. Es musste alles erfüllt werden, um Gott zu gefallen. Aber wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, er schlägt sich nicht auf die Seite der Pharisäer, sonst hätte er nicht so oft Stress mit ihnen gehabt. Ja, er war ständig in Auseinandersetzung mit ihm. Und ihre Gebote, die sie quasi nochmal oben drauf gesetzt haben, hat er regelmäßig übertreten. Sei es die Sabbatgebote, die Fastengebote oder Reinigungsverordnungen, die sie selber aufgebaut haben. Er verurteilte das System, wie wir in Matthäus 23, Vers 4 lesen können. Er sagte zu ihnen oder beziehungsweise zu seinen Jüngern über die Pharisäer, sie knebeln euch mit unerfüllbaren religiösen Forderungen und tun nicht das Geringste, um euch die Last zu erleichtern. Wenn man sich die Gebote Gottes als Garten vorstellt, den man nicht betreten soll, dann war es so, dass die Pharisäer um den Garten nochmal einen Zaun gebaut haben mit dem, was quasi an Überlieferungen der Väter, an mündlichen Überlieferungen weitergetragen wurde. Und die Rabbiner behaupteten, Mose haben neben der Tora, den fünf Büchern Mose, weitere Anweisungen von Gott empfangen, die er über Josua und die Ältesten und Propheten mündlich überliefern ließ. Also quasi eine Auslegung der Gebote, die Mischna. Und das ist es, was Jesus so oft an der damaligen religiösen Elite bemängelt. Aber er hält grundsätzlich an der Gültigkeit des Alten Testaments, des Gesetzes und der Propheten fest. Und er sagt, denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Oder Matthäus 24, 35 über seine eigenen Worte, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Und viele wären froh, wenn der Anspruch Gottes dahin fallen würde. Schon im 2. Jahrhundert nach Christus hat Marcion, ein griechischer Gnostiker oder Irrlehrer, hat alte Testamentsteile wegnehmen wollen oder auch Teile vom Neuen Testament. Oder er drehte diesen Text wirklich um. Er hat es dann interpretiert als, ich bin gekommen, aufzulösen und nicht zu erfüllen. Das hat ihm gestunken, dass das da steht, was Jesus da sagt. Und auch die liberale Theologie würde nur allzu gern auf diese Aussage von Jesus verzichten. Doch Jesus sagt unmissverständlich, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz und die Propheten aufzulösen oder niederzureißen oder abzuschaffen oder außer Kraft zu setzen, wie man auch übersetzen könnte. Und auch die Nachfolger, nachdem Jesus gestorben, auferstanden, zum Vater gegangen ist, den Heiligen Geist gesandt hat, haben an der Gültigkeit und Wichtigkeit des Wortes Gottes immer festgehalten. Sie haben sie betont. 2. Timotheus 3, 16 und 17 sagt Paulus zu Timotheus, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt die Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Gottes Wort bleibt gültig und ist so wichtig für uns. Ja, manche lesen immer das Neue Testament und denken, oh, das Alte Testament, oh, so schwierig und so weiter. Ja, natürlich ist das eine gewisse Herausforderung, aber lass uns schauen, wozu es sein soll. Und ich will dir an dieser Stelle ein paar Tipps geben. Nimm Gottes Wort, seine Gebote, nimm sie ernst. Sie haben Gültigkeit für dein und mein Leben. Kannst du dir damit etwas erkaufen vor Gott? Besser vor ihm dastehen? Nein, kannst du nicht. Aber Gottes Wort gibt dir Richtung. Immer wieder kommt nämlich die Frage auf, was es mit den 10 Geboten jetzt auf sich hat. Müssen wir uns jetzt noch danach richten oder müssen wir uns nicht danach richten? 9 der 10 Gebote werden im Neuen Testament wiederholt, aber allerdings mit einem wichtigen Unterschied. Sie sind nicht als Gesetz gegeben, denn dann würde Strafe einhergehen. Denn damit würde Strafe einhergehen. Sondern sie decken Schuld auf, wie wir hier lesen konnten im 2. Timotheusbrief. Sie decken Schuld auf, sie bringen uns auf den richtigen Weg, sie erziehen uns nach einem Leben nach Gottes Willen. Jetzt einfach mal 2 Gebote als Beispiel. Das erste, das Gebot, du sollst keine anderen Götter anbeten. Ich bin Christ. Und doch kann ich andere Götter anbeten. Und es hilft mir, mich immer wieder zu fragen, Gott, wo sind andere Dinge in meinem Leben? Wo investiere ich mit meiner Zeit, mit meiner Kraft, mit meinen Gaben, mit meinen Talenten in Dinge und mache sie dadurch zu einem Gott? Gib ihnen zu viel von mir und von meiner von dir gegebenen Zeit, Kraft und so weiter. Es ist ein Gebot, was mir helfen soll, was mir Richtung geben soll in meiner Beziehung zu Gott. Es soll mich hinterfragen. Die vertikale Richtung soll damit immer wieder neu geklärt werden. Oder das andere Gebot, du sollst nicht begehren, dass ich mich selber frage durch dieses Gebot, Herr, zeige mir, wo ich andere um das beneide, was sie haben. Wo ich ihr Talent, ihr Aussehen, ihr Haus, ihren Job, ihre Kinder, ihre Frau, ihre Bildung, ihr Glück, wo ich es ihnen nicht gönne, wo ich es ihnen neide. So wichtig für uns, uns zu hinterfragen dadurch. Aber dann auch nicht zu denken, oh ja, ich habe es nicht geschafft und ich bin jetzt schon ganz schlecht vor Gott. Nein, Jesus Christus starb dafür. Er hat es erfüllt, er hat es getan. Aber doch kann ich immer wieder mich prüfen dadurch. Kann ich mir immer wieder Richtung zeigen lassen, auch im Horizontalen, im Miteinander mit anderen Menschen hilft mir dieses Gebot. Schlussendlich will uns das Gesetz wie ein Trainer helfen. Es will uns erziehen und es will uns schlussendlich auf unsere Bedürftigkeit hinweisen. Das Gesetz Gottes, das Alte Testament, so viele Vorschriften wollen uns auf unsere Bedürftigkeit vor Gott hinweisen. Galater 3, Vers 24 sagt es Paulus, also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hingeworden. Damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Aus Glauben bekommen wir unser schlussendliches Glück. Aus Glauben bekommen wir unseren schlussendlichen Frieden mit Gott und nicht dadurch, dass wir eine lange Liste von Gesetzen abhandeln. Oder Römer 10, Vers 4, denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Gottes Wort will uns helfen. Es will uns zu ihm, es will uns zu Jesus hinführen, der das Gesetz bestätigt, aber auch erfüllt hat. Es will uns in die Richtung weisen. Jesus, wir brauchen dich. Jesus, wir brauchen dich. Deswegen ist es so wichtig, das Wort an sich ranzulassen. Und zu uns sprechen zu lassen und uns dadurch prüfen zu lassen. Selig sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Selig sind, die geistig arm sind. Dass sie sagen können, Gott, ich habe da nichts zu bringen. Ja, die 2, 3 Gebote, die kriege ich schon noch ganz gut hin. Aber da gibt es so viele andere, die kriege ich nicht gut hin. Ich brauche dich. Und in diesem Miteinander stolpern wir Jesus hinterher. Und in diesem Miteinander schaffen wir es immer besser. Sieh die Gesetze Gottes nicht mehr als Damoklesschwert an, sondern als Richtungsgeber, als Hilfe in deinen Entscheidungen und als eine Art Trainer für deine Beziehung zu Gott und zu deinen Mitmenschen. Sie wollen dich trainieren, sie wollen dir helfen, sie wollen dich erziehen. Der dritte Punkt ist, Gottes Wort schenkt uns wahre Größe. Das habe ich für mich so rausgezogen aus diesen Versen. Wiederholen wir nochmal, wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Ganz wichtig, Jesus will seinen Zuhörer, der will uns nicht sagen, wie sie wahre Größe erreichen können, denn da wäre die Zielsetzung, die Richtung wieder die falsche. Die Zielsetzung ist Jesus. Zielsetzung ist nicht, wie kann ich möglichst hohe Position anstreben im Reich Gottes. Das haben wir ja schon gelernt. Er sagt uns, was damit einhergeht, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen. Das heißt, wenn wir es an uns heranlassen, es als unseren Trainer sehen, wenn wir ein Leben innerhalb dieser schützenden guten Gebote anstreben und anderen helfen, mit Gottes Wort zu leben. Das heißt auch anderen helfen, und sie zu lehren durch unser Leben. Und eines Tages, wenn wir in Gottes Reich versammelt sind, eines Tages wird sich zeigen, wer auf dieser Welt und wer auf diese Weise mit Jesus gelebt hat, wer sein Leben mit Gottes Wort gelebt hat, wer sich danach ausgerichtet hat und auch wer nicht. Und damit meine ich nicht ein fehlerloses Leben. Ich meine nicht ein fehlerloses Leben. Ich glaube, wir werden uns eines Tages wundern, wer im Reich Gottes eine hohe Position hat und wer nicht. Eines Tages wird sich zeigen. Jesus stellt bei einer anderen Situation, wo es auch um die Frage der Größe ging, wo es um die Frage, wer ist der Größte im Reich Gottes, stellt er ein Kind in die Mitte. Und was sagt er? Schlussendlich sagt er, kehrt um. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht ins Reich Gottes. Wer sich selbst erniedrigt, heißt es Matthäus 18 in den Versen, der ist der Größte. Das ist nicht von der Welt. Da geht es darum, dass du selber Positionen anstrebst. Und das ist unsere menschliche Tendenz, dass wir gucken, dass wir irgendwie gut dabei rauskommen. Aber dass wir selber uns nicht unbedingt als die Wichtigsten halten. Dass wir uns unserer Bedürftigkeit so im Klaren sind wie ein Kind. Das ist Gott wichtig. Und nur so werden wir auch hier auf dieser Welt dieses Reich des Friedens, der Freude und der Gerechtigkeit mehr und mehr sich entwickeln und ausdehnen sehen. Die Kinder sind die Größten, die, die sich selbst erniedrigen, eine demütige Haltung haben, um ihre Bedürftigkeit wissen. Und wer in dieser demütigen Haltung, in dieser kindlichen Haltung, mit dem eigenen Leben und mit Worten andere lehrt, sagt Jesus, ihnen hilft, die richtige Haltung zu entwickeln. Und das Einhalten seiner Gebote nicht als Maßstab seiner Gerechtigkeit vor Gott sieht, sondern als ein Richtungsgeber für ein glückliches Leben. Dieser Mensch wird groß heißen, groß genannt werden im Reich Gottes. Ich möchte dir sagen, lebe du nach den Geboten und lehre andere danach zu leben. Heißt es, dass wir jetzt als christliche Gemeinschaft mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend gehen sollten? Ah, ich habe es gesehen, Reinhard. Ja, leider da letzte Woche und ne? Ja. Und jedem Einzelnen irgendwo seine Leviten lesen? Ich würde sagen, nein. Lass uns das nicht so machen. Frage dich selber: Habe ich das Recht, in das Leben des anderen zu sprechen? Wenn ja, Gott, wie soll ich das am besten machen? Ich glaube, dass die eine Kleingruppe, dass eine Patenschaft, dass eine Mentorenbeziehung, dass eine Seelsorgebeziehung, dass Freundschaften ein guter Rahmen sind, in denen wir einander unser Leben teilen können und dort einander lehren können. Und was ich dazu sagen möchte, ich lasse jeden von älteren Geschwistern und jeden der Geschwister immer wieder auch mir mein Feedback zukommen. Ich habe Menschen in der Kirche, bevor ich den Dienst angefangen habe, hier in der Gemeinde gesagt, Leute, bitte beobachtet mich und gebt mir Feedback. Gebt mir bitte eure Meinung zu meiner Entwicklung, wenn die eine negative Entwicklung nimmt. Wenn ihr merkt, also so wie früher bist du nicht mehr, Daniel. Natürlich, man entwickelt sich, aber wenn eine negative Tendenz da ist. Ich habe quasi anderen das Recht gegeben, in mein Leben zu sprechen. Sie müssen sich nicht fragen, ob sie es dürfen, sondern ich habe ihnen das Recht gegeben von vornherein. Und vielleicht ist das auch was für dich. Vielleicht ist da jemand, wo du merkst, ja, der sagt mir ehrlich und offen seine Meinung. Der hat das Mandat, den sehe ich auch als geistlich reifere Persönlichkeit in meinem Leben und den möchte ich hineinsprechen. Also so wichtig, dass wir nicht meinen, wir sind eine Insel und ich brauche keinen und bloß keine Kritik, also Kritik kann ich ja gar nicht gebrauchen. Nein. Lasst uns das als Ergänzung sehen. Unser Blick ist ja auch nur beschränkt. Das, was hinter uns, sehen wir nicht. Und es ist so gut, dass es Menschen gibt, die uns auch mal sagen können, hey, auf deinem Sakko ist ein Fleck, ja, wenn wir es nicht sehen. Oder in unserem Leben sind dunkle Flecken, die wir selber nicht sehen. Matthäus 5, Vers 20, der letzte Vers, wir laufen in die Zielgerade ein. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft,
Jesus, jetzt ist wieder auf Anspruch aber groß,
so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Also doch Gesetze halten. Weit übertreffen wird deine und meine Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer, wenn ich nicht darauf aus bin, meine Frömmigkeit zur Schau zu tragen als erstes. Es war eines der größten Dinge, die Jesus angekreidet hat bei den Pharisäern. Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den anderen Menschen sehen zu lassen. Mein Lieber, meine Liebe, tu nicht frommer, als du bist. Ja? Wenn das, was du in deiner Arbeit lebst und das, was du in der Kirche lebst, zu sehr auseinanderdriften, ist die Gefahr ganz groß, dass du eine schizophrene Persönlichkeit entwickelst. Wenn du hier Worte benutzt, die du hier niemals benutzen würdest, dann passt da was nicht. Dann bist du ein Pharisäer. Und ihr Lieben, ich muss das auch mir selber sagen, weil als Schreiner auf der Baustelle, wenn ihr einen Hammer auf den Finger mit voller Wucht knallt, dann benutzt du Worte, die ich am Sonntag nie sagen würde. Und jeder weiß es doch, oder? Wir sind alle im gleichen Boot und dann tun wir nicht so, als ob wir besser wären. Sondern auch in diesem anderen Lehren. Nie überheblich, sondern uns unserer eigenen Bedürftigkeit bewusst sein. Und bewusst sein, dass dem anderen das trotzdem gut tut, wenn ich ihm was sage und auf etwas hinweise. Aber nicht mit diesem von oben, ja, ich habe ja alles in Kontrolle. Ja, dann fang mal an, in der Arbeitswelt zu leben und nicht nur in einer frommen Blase. Dann komm mal raus und beschäftige dich mal mit Menschen, die einen ganz anderen Umgangston haben und guck mal, wie du dann da auf einmal unterwegs bist oder mit deinen Arbeitskollegen oder wo auch immer halt, ja. Adolf Schlatter, ein Bibellehrer, sagte, Gottes Gnade bleibt den Jüngern versagt, bleibt uns versagt und Gottes Gemeinschaft uns verschlossen und Gottes Herrlichkeit und Leben uns entzogen, wenn auch wir nur nach pharisäischer Weise Gott dienen. Wenn wir es nur tun, um andere beeindrucken zu wollen. Weit übertreffen wird unsere Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Oder wahre Größe werden wir in Gottes Reich erreichen, wenn wir Gottes Wort als ewig gültig erstmal anerkennen. Dass wir sagen, das ist gültig und das bleibt. Und dieses Wort lasse ich zu mir sprechen und dieses Wort lasse ich mich prüfen. Ja, das lasse ich als ein Trainer für mich sein. Es soll mir Richtung geben. Damit wird meine Gerechtigkeit die der Pharisäer und Schriftgelehrten weit übertreffen. Wenn ich sehe als etwas, was mir helfen soll in meiner Beziehung zu den Mitmenschen, als etwas in meiner Beziehung zu Gott. Weit übertreffen wird meine Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und groß werde ich genannt werden in Gottes Reich, wenn ich danach lebe und anderen helfe, es auch zu tun, aber im Bewusstsein, dass ich es aus eigener Kraft niemals schaffen werde. Mir ist immer wieder eingestehe, Gott, ich brauche dich. Es gibt ein altes Lied, ein altes Pfingstjubellied. Am liebsten würde ich es jetzt singen. Ich brauche dich alle Zeit, jetzt und in Ewigkeit. Ich muss dich immer haben. Ich brauche dich alle Zeit. Ach Gott, jetzt läuft gerade ganz gut. Ich melde mich dann wieder bei dir, wenn es mal nicht mehr so gut läuft. Nein, alle Zeit. Vom Aufstehen bis zum Hinlegen. Ich brauche ihn. Du brauchst ihn. Aber auch diese Welt, diese Stadt Ingolstadt braucht ihn. Alle Zeit. Aber sie sind sich dessen nicht bewusst. Und ich glaube, dass dieses Reich des Friedens, der Freude und Gerechtigkeit nicht ein Reich ist, was irgendwann kommt, sondern was schon in uns lebt und was wir ausbreiten schon, was wir hier schon auf dieser Welt in unseren Beziehungen sichtbar machen können. Und das ist das Ziel Gottes, dass er durch seine Gemeinde etwas von diesem Reich schon hier in dieser Welt präsentiert. Und das ist so wichtig, dass wir erkennen, Gottes Wort bleibt ewig gültig und wir richten uns danach aus. Und wir schauen, Gott, ich will danach leben. Ich will andere darin lehren. Ich will anderen helfen. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Das ist keine Religion, wo es um Abhandeln von Gesetzen geht, sondern das sind Prinzipien des Reiches Gottes, die nicht von dieser Welt sind. Und ich will dich einladen, dich ganz neu in dieses Reich einzubringen, aktiv. Nicht nur sonntags hier im Gottesdienst zuhören und mit ein paar Leuten Kaffee trinken und wieder nach Hause gehen, sondern such dir eine Kleingruppe. Such dir einen Mentor. Wenn du merkst, ich komme in meinem geistlichen Leben nicht vorwärts, such dir Menschen, die in dein Leben hineinsprechen dürfen. Wenn du Dinge aufzuarbeiten hast, such dir einen Seelsorger, wo du mal dein Herz ausschütten kannst. Besuch den Live-Kurs, wo es auch darum geht, oder das Live-Wochenende, was wir im November veranstalten werden, wo es darum geht, wie die Lena erzählt hat, Altes aus der Vergangenheit mal anzuschauen und vor Gott zu legen, alte Verbitterungen, Verkrustungen wirklich mal offen zu bekennen und zu benennen und dich davon loszusagen. Ich will uns einladen, dass wir in diesem Reich uns immer und immer und immer mehr hineingeben in allem, was wir sind und haben. Und dass wir erkennen, wir sind auch nicht von dieser Welt. Wir laufen nicht dem Zeitgeist hinterher, wir laufen nicht dem hinterher, wonach alle Menschen hinterherlaufen, sondern wir haben eine Richtung, das ist Jesus Christus, unser Herr, unser Gott, unser Schöpfer, an den wir glauben und den wir von ganzem Herzen lieben. Amen. Ich möchte gerne für uns beten und ich würde mich freuen, wenn wir zusammen aufstehen. Wir werden danach auch zusammen nochmal ein Lied singen. Und ich möchte einfach in diesem Gebet zum Ausdruck bringen, Gott, wir brauchen dich. Jesus, ich brauche dich alle Zeit, jetzt und in Ewigkeit. Ich muss dich immer haben. Jesus, ich danke dir für diese Runde, die wir hier senden. Ich danke dir, für die im Livestream sind. Ich danke dir, Jesus, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns damit Richtung gegeben hast, Jesus, dass du uns groß nennen wirst im Reich Gottes, dass wir groß genannt werden, wenn wir danach leben und andere darin lehren. Ich danke dir, Jesus, Herr, dass du uns veränderst von innen heraus. Und ich segne meine Brüder und Schwestern, ich segne die Gäste, ich segne jeden Einzelnen, der hier an diesem Gottesdienst teilnimmt. Und ich bete um diesen Hunger danach, immer mehr von dir zu haben und immer mehr um die Bedürftigkeit zu wissen, die wir vor dir haben. Segne uns, Jesus. Amen.